Deutschlandfunk, Kultur heute.
Gewinner und Verlierer, unterschiedlicher können sie schon per Definition nämlich sein. Doch Joe Biden und Donald Trump geben sich dieser Tage noch unterschiedlicher, als sie ohnehin schon sind. Der eine, von Staatsmännern und Frauen weltweit als President-elect anerkannt. Er zeigt Verständnis für die enttäuschten Trump-Wähler, holt Meinungen von Corona-ExpertInnen ein für seine Strategie gegen die Pandemie. Kurzum, er macht sich an die Arbeit. Der andere, er erkennt die Niederlage nicht an, verzieht sich auf den Golfplatz, geht also auf Tauchstation und von dort bringt er seine Anwälte in Stellung und entlässt unliebsames Personal. Er hat Verteidigungsminister Esper kurzerhand gekündigt. Die Historikerin Ute Frevert, sie hat in Yale gelehrt, kennt die USA also aus eigener Erfahrung und Anschauung. Sie forscht und publiziert unter anderem zur Politikgeschichte der Moderne und zur Emotionsgeschichte. Vor der Sendung habe ich Ute Frevert gefragt, welche Emotionen lesen Sie derzeit aus dem Verhalten der beiden Politprotagonisten in den USA heraus? Sowas wie vorsichtige Freude bei Biden und Trotz bei Trump?
Ja, Trotz würde ich, glaube ich, das gar nicht nennen. Es passt ja in ein Persönlichkeitsprofil, das wir nun seit 4 Jahren kennen, dass Trump vor sich herträgt und beziehungsweise aus dem er, glaube ich, auch gar nicht heraus kann. Er ist ja der Spieler seiner selbst, aber er hat keine anderen Rollen, auf die er zurückgreifen könnte, nämlich die Rolle einer Person, die nie verlieren kann, beziehungsweise die für sich selber nicht eingestehen kann, dass sie irgendwann mal eine Niederlage erleiden könnte. Und genau das, ich bin immer der Sieger, ich komme immer durch, ich kann allen Menschen auf die Füße treten, bin selber sozusagen unverwundbar. Genau diese Rolle spielt er jetzt auch wieder oder diese Rolle verkörpert er jetzt auch wieder und kann einfach als Narzisst, der er ist, nicht zugestehen, dass es diesmal wirklich gegen ihn ausgegangen ist.
Vor einer Woche hat er ja noch gesagt, dass er persönlich sich mit dem Verlieren schwer tue. Das war also ein ganz, ganz seltener Moment, dass er da zu seiner eigenen Schwäche gestanden hat.
Ja, aber da hat er, glaube ich, auch nicht davon Notiz nehmen wollen, dass ihm das wirklich passieren wird. Was ich eher problematischer finde, also bei Trump, denke ich, da haben wir nichts anderes erwartet. Was ich schon erwartet hätte, angesichts der Machtverhältnisse auch und der Strukturen in den USA und auch der Tradition, die dieses Land entwickelt hat über 200 Jahre hinweg, dass die Republikanische Partei, also Trumps Partei, dass die sich anders verhält. Und da sehen wir im Moment, dass es nur sehr wenige Repräsentanten der Partei gibt, die dann das tun, was die Ordnung der Dinge erfordern, nämlich dem Präsident-elect Joe Biden zu gratulieren, diesen Sieg anzuerkennen und zu sagen, okay, so ist das demokratische Spiel, die einen gewinnen, die anderen verlieren. Das sind ja nur sehr, sehr wenige, die das tun. Und man hat ja den Eindruck, dass da im Hintergrund doch so einiges versucht wird, auch über die Infragestellung der Wahlergebnisse in einzelnen Bundesstaaten hinaus, diesen ganzen Prozess des Neubeginns in den USA zu verzögern oder sogar zu hintertreiben.
Was vermuten Sie dahinter? Ist es ein kollektives Gefühl der Scham, womöglich dann doch ja, die Wahlniederlage des Donald Trump und damit auch der eigenen Partei anzuerkennen?
Ich glaube, dass Trump und auch seine Partei diese Niederlage an sich noch überhaupt nicht als solche begreifen, sondern das ist für sie Fake News. Und sie halten sich fest an einem Szenario, was ja sehr früh auch schon gewissermaßen skizziert worden ist, dass wenn diese Wahl zu Ungunsten von Trump ausgeht, es nur aufgrund von düsteren Machenschaften, von Betrug der anderen Seite überhaupt möglich ist. Und dafür bringt man sich jetzt in Stellung und dafür bringt man auch die Wählerschaft der Republikaner in Stellung. Wir haben, glaube ich, alle oder viele diese Interviews gesehen mit ganz normalen Amerikanern aus der Trump-Fraktion, die gesagt haben, wir lassen uns unsere Rechte nicht von den Demokraten wegnehmen, wir lassen uns unser Land nicht von den Demokraten wegnehmen. Wenn die das wirklich versuchen, dann gibt es Bürgerkrieg. Das ist die Haltung, die dahinter steht und die finde ich wahnsinnig gefährlich, denn dagegen kommt dann auch Joe Biden und den wollten wir auch noch besprechen mit seiner Versöhnen statt Spalten Strategie überhaupt nicht an. Da gibt es keine Resonanz für Versöhnung auf der anderen Seite. Da gibt es eine Polarisierung, die so tief ist und so so stark ist, dass man lieber möglicherweise die Waffen gegeneinander richtet, als zu sagen, okay, so ist das demokratische Spiel und in dem Fall haben wir jetzt einmal verloren und vielleicht gewinnen wir in 4 Jahren wieder. Nein, es ist ein existenzieller Kampf, es ist ein Krieg.
Die Tatsache, dass Joe Biden sozusagen die Hand gereicht hat, noch in der Nacht in seiner Rede und Verständnis für die Enttäuschung der Trump-Wähler gezeigt hat, das war sozusagen das Maximale, was er machen konnte, aber, wenn ich Sie richtig verstehe, völlig vergeblich?
Ich denke, es ist vergeblich. Und die Reaktionen aus der Republikanischen Partei zeigen das ja. Wer hat ihm gratuliert? Das waren einige, ganz wenige. Interessanterweise George W. Bush, der ja auch damals in der Auseinandersetzung mit Al Gore auch die Gerichte bemüht hat und auch hat auszählen lassen. Aber offenbar ist er dann doch Elder Statesman genug, um zu sagen, okay, so sind jetzt einfach die Karten neu gemischt und ich halte mich an die Regeln. Ganz viele andere haben es eben nicht gemacht. Und das zeigt meiner Meinung nach, dass diese Worte, die wir alle so gerne hören wollten, die uns alle so balsam auf der Seele waren, jetzt kommt endlich jemand, der anständig ist, der kultiviert ist, der zivilisiert ist, der eine Sprache spricht, bei der man nicht jedes Mal zusammenzuckt. Also wir wollten das gerne hören. Ich vermute, es wird nicht gehört werden in den USA.
Ist also der offenkundige Gewinner in diesem Fall nicht unbedingt auch der tatsächliche Gewinner? Oder anders gefragt, wer von den beiden, Trump oder Biden und damit natürlich auch das dahinterstehende Lager, wer von beiden besitzt gerade die eigentliche Macht?
Also solange Trump nicht abgetreten ist und seinen berühmten Concession Speech gegeben hat, der dann auch den weiteren Fortgang des Verfahrens, der Machtablösung ermöglicht, so lange hat er die Macht. Und er ist nicht unbedingt eine lame duck, sondern ich bin keine Verschwörungstheoretikerin und es fällt mir auch schwer, in diese Richtung zu denken. Aber es liegen so einige Überlegungen auf dem Tisch, wie die Republikaner versuchen werden, durch alle möglichen Tricks, die durchaus legal sind, die Macht auch weiterhin zu behalten. Und ich bin sehr gespannt, wie das am Ende ausgehen wird.
Ja, denn der Weg wäre ja eigentlich vorgegeben und gar nicht so schwierig. Das Eingeständnis der Wahlniederlage, das folgt ja in den USA einem festen Ritual. Gratulation an den Gewinner und dann nimmt die Amtsübergabe ihren Lauf. Also mit dem Eingeständnis ist die Ohnmacht von außen besehen ja eigentlich beendet.
Also wir haben ja noch nicht dieses Eingeständnis von Trump und er wird alles tun, um dieses Eingeständnis zu vermeiden. Und die nächsten Wochen werden zeigen, wie weit er dabei gehen wird.
Aus Ihrer Sicht, aus der Sicht einer Historikerin, die sich mit Emotionsgeschichte beschäftigt, eigentlich eine hochspannende Zeit gerade?
Es ist eine hochspannende Zeit, aber nicht so sehr wegen der Emotionen von Donald Trump oder Joe Biden, sondern wegen der Emotionen, die beide oder vor allen Dingen Trump es geschafft hat, über 4 Jahre hinweg konstant zu halten und eben auch vor 4 Jahren bei seinem ersten Wahlsieg, bei einem richtigen Wahlsieg damals zu mobilisieren, dass man sich auf Seiten der republikanischen Wählerschaft ja gewissermaßen mit dem Rücken zur Wand fühlt und legitimerweise dann gegen diese furchtbaren Demokraten, gegen dieses furchtbare Establishment, gegen all die, die Amerika so stark verändert haben, angeblich verändert haben und noch weiter verändern wollen. Das sind ja ganz ähnliche Motive und ganz ähnliche Argumente, wie wir sie hier von der AfD auch hören. Umvolkung, wir sind gar nicht mehr das richtige Amerika. Dass diese Gefühle etwas zu verteidigen zu haben und dann auch alles recht zu haben, sich an diesen Werten festzuhalten und den Demokraten den Kampf oder vielleicht sogar den Krieg zu erklären, dass das gelungen ist, diese starke emotionale Zustimmung zu einem Präsidenten, der ja aus anderer Perspektive einfach nur eine Katastrophe gewesen ist, zu erhalten. Das ist das eigentlich Interessante daran.
Also man könnte von einer Radikalisierung der gemeinsamen, der gemeinschaftlichen und gesellschaftlichen Gefühle sprechen vielleicht?
Absolut. Also stärker als radikal kann man sich es wirklich nicht mehr vorstellen. Und das in Verbindung mit der Liebe vieler Amerikaner zu den Waffen, das kann einen schon sehr beunruhigen.
Das sagt die Historikerin Ute Frevert am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung. In Berlin leitet sie den Forschungsbereich Geschichte der Gefühle.